Es ist ein Montag, da muss ich ganz eindeutig sagen, lieber Thomas, nur damit du Bescheid weißt, dieser Podcast hier ist weder eine Kneipe, noch ist es ein Zirkus. Ja, also das war ganz klar. Und alles um dieses Gebäude rum, wo wir hier den Podcast aufnehmen, ist alles Gift. Alles Gift. Alles Gift. Ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte Respekt. Ich bin der Podcast-Host.
Ja, vor allen Dingen solltest du auch den Podcast lieben, den du machst hier, ne? Oder über den du beschreibst. Ja, klar. Geil war, dass mir diese Woche haben wir, glaube 10 Leute geschrieben, ich weiß, womit Mike am Montag anfängt. Und kann jetzt allen gratulieren, die das, aber das war ja klar. Der schöne Albert und der schöne Mike, beide mit so einer, wie soll ich sagen, mit einem Grundselbstvertrauen in ihr eigenes Können ausgestattet. Das war klar, dass du heute so beginnen musst.
Absolut, lieber Thomas Krösche. Wenn aber jemand so gleich mal schon einen Aufschlag macht, gleich Montag morgens. Ich glaube, dann brauchst du vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Aber es braucht doch auch Eier, Thomas, an diesem Trainer noch weiter festzuhalten, oder? Nach diesem ganzen Wahnsinn, den er da jetzt, also ich meine, die Pressekonferenzen sind sowieso schon Zirkus und auch wie in der Kneipe. Deshalb hat er den Vergleich eigentlich ganz gut gezogen, wie ich finde. Aber das hältst du doch nicht mehr aus. Also es sind noch 2 Spiele, da geht es noch um viel bei der Eintracht. Da musst du doch, wenn, dann jetzt handeln oder und das Fußballungeheuer ziehen als irgendjemand muss doch jetzt die Eintracht übernehmen.
Also als allererstes ist es ja mal so, dass wir ja oft genug auch bemängeln hier und auch in anderen Runden, dass eigentlich alles im Profifußball mittlerweile so weichgespült ist. Du siehst dir von früher irgendwelche Interviews an und denkst, boah, das waren noch Typen mit Schrot und Korn. Das geht uns ja oft auch so. Wenn wir Politiker früher in Berliner Runden sehen, wo wir denken, boah, mein lieber Herr Gesangverein, da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, damals gab es vielleicht 3 Zeitungen, damals war auf allem noch nicht so das Brennglas, das sage ich auch immer wieder, wenn ich dieses Politiker-Bashing höre, also heute, ich möchte kein Politiker sein, früher konntest du die Affären leisten, heute darfst du noch nicht mal bei einer Arbeit abschreiben oder solltest du nicht, weil du sonst zurücktreten musst bei einer Doktorarbeit, du verstehst, was ich meine. Mhm. Von daher finde ich Riera irgendwie sogar ein Stück weit erfrischend. Also der kommt in die Liga und mischt alles auf mit einem Selbstvertrauen, wo du denkst, boah, mein lieber Mann. Also ist ein Typ, der ja immer noch aussieht, als wenn er selber spielen könnte. Wir haben drüber geredet, über dieses Legendenspiel in Liverpool. Ist der einzige Typ, über den wir jemals hier gesprochen haben, neben Kevin Trapp im Podcast, der so gut aussieht wie du. Und der macht schon auch ein bisschen Zirkus. Der hat ein Selbstbewusstsein. Das ist Wahnsinn. Diese Pressekonferenz vom Freitag könnte man im positiven Sinne sogar noch so zusammenfassen, dass man sagt, er schließt die Reihen, er stellt sich vor seine Mannschaft, er verteidigt sie und erreicht damit im inneren Zirkel etwas. Aber wenn man die Leistung der Eintracht am Samstag gegen den HSV sieht, dann muss man ja sagen, hat die Mannschaft ihn ja komplett hängen lassen. Und das, was ich schon vor 5, 6 Wochen gesagt habe, dafür bin ich teilweise so angefeindet worden von Eintracht-Fans, als ich gesagt habe, der hat versprochen, er stabilisiert die Abwehr, aber er hat ja dabei völlig die DNA der Eintracht verloren. Das war immer Rock'n'Roll-Fußball, das war unterhaltungswert. Das ist einfach stinklangweilig, was Eintracht Frankfurt spielt. Total biederer Fußball mit einer der teuersten Mannschaften der Vereinshistorie. Ich weiß auch, dass die permanent tolle Spieler verloren haben, aber das ist ja keine Eintracht-DNA. Und du hast es gerade richtig gesagt, die Chance, zumindest noch nach Europa zu kommen und eventuell sogar über Platz 7 noch in die Europa League. Das Finale der Europa League 27 ist in Frankfurt. Das hat die Mannschaft in den letzten Wochen leichtfertig weggeworfen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach nur noch eine Frage, wann der Trainer entlassen wird, ob direkt oder am Ende der Saison.
Also ich habe mal irgendwann gelernt, so bin ich groß geworden, du kannst eine große Fresse haben, aber dann musst du halt auch liefern. Und genau das trifft es ja, das tut er eben einfach nicht. Und ich glaube, ich bin komplett bei dir, die Charaktere vermissen wir, glaube ich, beide und viele Millionen Fußballfans da draußen auch. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es immer dann, wenn es laut wurde von Seiten der Trainer und auch so ein bisschen kantig und so weiter, dann sind das auch Leute gewesen, die geliefert haben. Und wenn sie nicht mehr geliefert haben, sind sie rausgeschmissen worden und konnten das dann aber auch gut ertragen. Bei Alberto habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er overpaced. Also es hat schon so was Peter Hyballa-mäßiges schon fast. Also es ist schon irgendwie so.
Also das ist ein harter Vergleich.
Naja, also weißt du, was ich meine? Also es ist
klar, weiß ich, was du meinst.
Es ist schon ein bisschen pathologisch irgendwie schon fast. Das geht in so eine ganz komische Richtung, wo du immer so das Gefühl hast, oh, eigentlich er startet ganz geil irgendwie in so einer Pressekonferenz und dann ufert es aus und dann denkst du, jetzt wird's irgendwie ganz wirr und es wird ganz schlimm. Und du denkst, hör doch bitte jetzt auf. Stopp doch jetzt einfach bei einer Minute. Und vielleicht kann irgendwie die Medienabteilung ihm sagen, pass auf, nach einer Minute drehen wir einfach das Mikro zu. Einfach, um dich selbst zu schützen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber Dinge verselbstständigen sich natürlich auch teilweise bei so Pressekonferenzen. Wir haben das ja auch bei Lukas Kwasniok besprochen. Dem werden sie vorher auch gesagt haben, ich trete bitte nicht in jedes Fettnäpfchen, was da steht. Ja. Da hast du vollkommen recht. Aber das Erstaunliche finde ich, der Ruf, unfassbar selbstbewusst, auch vielleicht ein Stück selbstverliebt zu sein und ein schlechter Verlierer zu sein, der ist ihm ja aus Slowenien schon vorausgeeilt. Trotzdem finde ich, weiß nicht, wie du das empfindest, wenn du ihn da siehst bei der Pressekonferenz oder auch draußen an der Linie oder im Training, der macht ja schon was her. Also, dass der sicherlich auch im positiven Sinne in der Lage wäre, eine Mannschaft zu erreichen, das glaube ich schon. Aber wenn all das, was du auch als Mannschaft hörst, eigentlich ja immer nur eine gewisse Negativität oder Hybris versprüht. Also er sagt, wir sind die schlechteste Mannschaft in Europa. In Mainz können wir nicht gewinnen, weil er da nimmt er den Vergleich, dass sie in den letzten 15 Spielen, glaube ich, da nur einmal gewonnen haben. Wir haben die schwächste Abwehr in ganz Europa. Also immer wieder auch gegen den Vorgänger zu schießen, damit praktisch klar zu machen, warum er defensiver und unattraktiver spielen lassen möchte. Dann aber was erzählt von meinen Spielern, haben Blut gerochen und die werden für mich vom Balkon springen und wir werden die Liga mit Fußball rocken. Und es kommt halt nichts dabei rum. Es sind einfach biedere bis schlechte Heimspiele vor allen Dingen. Dann muss er sich auch nicht wundern, wenn am Ende darüber geschrieben wird. Und wenn er dann beleidigt ist, weil ein Kollege von der Bild-Zeitung den Vorgang enthüllt, in Anführungszeichen, dass er mit Burkhardt nur über den Co-Trainer spricht, dann muss er sich auch nicht wundern, wenn das ein Echo hervorruft, weil Burkhardt ist ein anständiger Junge und der hat sicherlich auch verdient, dass der Trainer persönlich mit ihm spricht. Und es passt ja so vieles in dem Verein nicht zusammen. Mario Götze Vertragsverlängerung, sag ich persönlich, von dem, was er sportlich im Moment bietet, so sehe ich ihn für all das, was in seiner Karriere konnte und es wäre noch viel mehr möglich gewesen, schätze, kann man drüber diskutieren. Aber ihn dann gar nicht mehr aufzustellen, das ist ja auch ein klarer Affront gegen die sportliche Leistung. Und Spieler wie Theat und Koch werden nicht besser, sondern fallen jetzt wieder aufs Niveau oder noch darunter, wie sie bei Topmüller waren, wo wir gesagt haben, das sind ja eigentlich ja Leistungsträger. Also du gehst durch und du kannst eigentlich, außer dass er eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht, im Moment nichts Gutes bei Riera finden.
Ich meine, das ist bei uns beiden ja auch so, wenn wir auf den Platz kommen, dann haben wir auch eine gewisse Ausstrahlungskraft. Aber
du auf jeden Fall. Ich bin ja eher der fliegende Rasenmäher gewesen.
Ja, aber naja, also ich meine, ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Du hast auf der einen Seite einen Vincent Kompany, der ja so die moderne, neue Art auch der Kommunikation, dafür steht er ja unter anderem auch. Und du hast auf der anderen Seite Alberto. Das ist schon irgendwie ein krasser Gegensatz, wie ich finde. Also das ist so ein bisschen wirklich oldschool gegen moderne. Jetzt, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, dass man Vincent Kompany nicht als Leuchtturmprojekt für den internationalen Fußball irgendwie nimmt und in allen Facetten dann wirklich heroisiert. Aber es ist schon ein sehr, sehr krasser Widerspruch, finde ich.
Ja, aber ich weiß auch jetzt nicht, ob uns das direkt weiterbringt, wenn wir diesen Vergleich führen. Ich sehe es nämlich genauso, wie du sagst. Er hat 2, 3 sehr bemerkenswerte, tolle Pressekonferenzen gegeben. Ich finde ihn auch sehr angenehm so im Umgang. Ich habe dir aber auch schon mal gesagt, es gab 2 Spiele in dieser Bundesliga-Saison, wo die Bayern sehr auf den Schiedsrichter eingedroschen haben. Und da war Kompany auch dabei. Das gehört auch zur Wahrheit. Und nicht so zu tun, als wenn er das in Ruhe abmoderiert hätte. Also, dass der im Moment in einer anderen Situation als Riera ist, das kann niemanden verwundern. Und ich finde es auch völlig okay, wenn ein Trainer mal seinen Frust rauslässt. Ich finde, wie gesagt, Pressekonferenzen mit Riera sogar mittlerweile amüsant. Aber faktisch ist ja, dass Kompany mit seiner Mannschaft in seinem Job liefert und Riera eben nicht liefert. Er hat mittlerweile einen schlechteren Punkteschnitt in der Bundesliga als Topmüller.
Ja, krass. Und das ist einfach zu krass.
Man muss das schon ganz klar festhalten. Wir haben Markus Krösche hier über Jahre über den grünen Klee gelobt. Das steht auch unverrückbar. Aber vielleicht hat er Dino Topmöller ein Stück weit auch zu früh entlassen. Vielleicht hätte man die Saison auch zu Ende spielen müssen. Und er hat sich mit dem neuen Trainer ganz krass und ganz klar vergriffen. Und die Frage ist genau, die du stellst. Wechselt er jetzt nochmal vor den beiden Spielen? Ich glaube, sie spielen jetzt in Dortmund. Es geht ja um noch was. Du merkst ja, Freiburg geht auch auf dem Zahnfleisch im Duell um Platz 7 in der Liga.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte Musik auf dem Ohr. Also es geht noch um was. Oder passiert das Unvermeidbare erst am Ende der Saison? Und das, was ich so ein bisschen traurig finde, ist, dass das, was man so gehört hat, aus Slowenien, wie auch die Mannschaften von Riera gespielt haben, dass wir das hier nie gesehen haben und dass er am Ende gehen wird und wird denken, es haben sich alle gegen ihn verschworen. Und da kann man ihm nur raten oder zurufen, du musst vielleicht auch deinen eigenen Stil ein bisschen überdenken, denn es wollen die ja nicht alle direkt was Böses, aber viele wundern sich halt.
Das haben wir jetzt gerade eben so ein bisschen angeteased, nach dem Fußballungeheuer, Fußballgott Alex Meyer. Ist das eine Option, dass der vielleicht...
Nein. Das hast du ja auch gesehen mit den Sehnsucht. Interimslösungen. Ja, das ist Sehnsucht wieder so. Du hast ja die Interimslösung gesehen, da war ja Meyer auch ein Teil davon. Mit dem Trainer der zweiten Mannschaft, da haben sie ja auch 4 Spiele verloren. Du brauchst jetzt wirklich einen, der A gestählt ist, der B auch eine Identifikationsfigur gibt und einen unverwechselbaren Spielstil. Und das darf jetzt auch kein Unerfahrener sein und nicht irgendwie so eine Romantiklösung. Jetzt muss da ein gestandener Trainer hin.
Wir reden gerade so ein bisschen über die Mitte der Bundesliga. Lass uns doch einfach mal auf das gucken, was sonst so passiert ist an diesem Fußballwochenende.
Lass uns doch einfach vielleicht mal ganz kurz über die Ausgangsposition, wenn wir auch in Mitte waren, über Freiburg, aber vor allen Dingen erstmal über die Ausgangsposition der Bayern sprechen.
Sehr gerne.
Vor dem Spiel gegen Paris. Denn das Hinspiel, da kommt man ja nicht drum herum, das als unfassbares Fußballspektakel zu adeln. Klar gibt es auch ein paar Stimmen, die sagen, als Trainer hätte ich graue Haare bekommen. Aber selbst Defensivfetischisten haben ja gesagt, dass sie Riesenspaß vorm Fernseher hatten. Ich würde mich auch für Zweiteres entscheiden. Man kann natürlich immer irgendwas finden, was einem nicht gefallen war. Und ich denke, dass die Bayern so zwischen 2-2 und 5-2 und Paris hinten raus auch viel zu offen vielleicht waren. Aber das war natürlich eine Rasanz, dieses Spiel, dass du ja noch nicht mal getraut hast, dir ein Bier zu holen, weil du dachtest, da passiert schon wieder irgendwas. Also das war schon geil, das Hinspiel.
Also es war das beste Spiel, das ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, mindestens. Also es war schon einfach, der Unterhaltungswert war riesengroß. Ich glaube natürlich, dass beide Mannschaften, wie soll ich sagen, natürlich auch jede Menge Fehler gemacht haben, sonst hätte es diese vielen Tore nicht gegeben. Aber auf der anderen Seite ist es einfach Unterhaltung. Wenn man es Unterhaltung sieht, dann ist es exorbitant gute Unterhaltung gewesen. Und am Ende ist es ja so, dass es auch die Wahrheit steht, nur 1-0 für Paris. Und das muss man sich dann auch mal vor Augen halten. Und man muss auch sehen, wenn Bayern 5-2 zurückliegt, was die Bayern dann noch machen können. Also es ist also auch gegen PSG. Es ist insgesamt ein Theater gewesen, es ist Kirmes gewesen, es war toller Fußball, also es war irgendwie alles drin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Rückspiel, jetzt sagt der Kompanie, wenn irgendjemand nicht fit ist und eine Karte hat und nicht hundertprozentig bei sich ist, bitte gebt die Karte irgendjemandem, der mit ausrasten kann, weil wir brauchen wirklich jeden Fan, der fit ist, um uns zu unterstützen. Also ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das Rückspiel jetzt noch irgendwie geiler wird, also oder besser wird als das, was uns da widerfahren ist beim Hinspiel, oder? Wie siehst du das?
Ja, solche Spiele werden ja auch immer so von ein bisschen davon entschieden, was passiert. Vielleicht in der ersten Minute erinnere dich an dieses Spiel gegen Real, als Neuer Güler den Ball in den Fuß spielt und es steht 0-1. So was kann ja immer mal passieren und dann kann auch so ein Spiel wieder sehr, sehr wild werden. Grundsätzlich hast du natürlich bei Paris fehlt Hakimi, der mit seinem Tempo eigentlich sicher gegen Olise spielen kann. Normalerweise bei den Bayern wird sicher die Frage sein, Leimer oder Davis. Du hast natürlich recht, es steht am Ende 1-0 nur und das hatte ja auch Phasen, dieses Spiel. Also die ersten 20 Minuten, wo es ja Paris fast schwindelig so stark waren, die Bayern, und da hätte ja auch Olise das 2-0 noch machen können. Dann hattest du beim Stand von 5-2 das Gefühl, das kann heute historisch werden für die Bayern gegen die Bayern. Und hinten raus hast du dich dann gefragt, okay, ein Freistoß, der kann immer mal reingehen, dieser Chipball von Kimmich, wo dann auch für den Torwart schwer zu sehen ist, geht da noch jemand ran oder nicht. Aber wie offen die auch beim 3-5 standen und hinten raus, das fand ich dann auch erstaunlich, dass ich fast den Eindruck hatte, dass die Bayern mehr Saft hatten als Paris. weil die ja eigentlich so von der Rotation in der Liga, ich habe jetzt sogar gelesen, dass die Stammspieler von Paris im Schnitt sogar noch weniger gespielt haben, also dürfte jetzt Paris nicht die Kraft ausgehen. Ne? Auf der anderen Seite hast du nach wie vor das, was wir vorher hatten. Die Bayern, die hungrig sind, diese historische Saison auch historisch zu machen, also zu krönen mit dem Champions-League-Titel, und Paris mit dem Selbstverständnis eines Champions, denn ich habe es mit ein paar Kumpels geguckt und nach 20 Minuten hast du ja gedacht, das wird eine ganz klare Angelegenheit für die Bayern. Und ich habe meinem Nachbarn gesagt, Paris reicht eine einzige Situation oder ein einziges Tor, um hier alles zu drehen. Und so war es ja auch. Und das ist ja auch die Klasse von beiden Mannschaften. Also ich würde mir keinen seriösen Tipp zutrauen. Ich finde, da kann alles passieren. Es kann sein, dass die Bayern Paris überfahren. Es kann aber auch so sein, erinnere dich, vor ein paar Jahren haben die Bayern ein Auswärtsspiel, ich glaube, bei Real Madrid 1-0 verloren und sind dann beim 0-4 ausgekontert worden. Denn diese Konter-Situation, soll man sagen, Konteranfälligkeit, ich weiß es gar nicht. Also Tah und Upamecano haben ja kein schlechtes Spiel gemacht im Hinspiel, trotz fünf Gegentreffern. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
Genau.
Ja. Also ich würde mir noch nicht mal eine Prognose zutrauen, in welche Richtung dieses Spiel geht. Ich finde es nach wie vor alles offen.
Das stimmt, aber die Bayern haben ja in der ersten Halbzeit gegen Heidenheim irgendwie das Sparprogramm gefahren. Dann erst in der zweiten Halbzeit eine ordentliche Mannschaft auf den Platz gestellt. Und das ist für mich, verbuche ich das jetzt einfach mal um gesundes Warmlaufen.
Ja, wobei du da natürlich schon sagen musst, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich verstehe das, dass die Bayern rotieren, aber du musst natürlich schon ein kleines bisschen aufpassen, bei allem Respekt und Bewunderung für Heidenheim, wie die sich dagegen stemmen. Die Bayern spielen jetzt noch gegen Wolfsburg und gegen den FC, da der FC ist jetzt eigentlich seit gestern gerettet, aber gerade im Spiel gegen Wolfsburg musst du natürlich schon gucken, dass das auch, also da werden sie vor allen Dingen bei St. Pauli drauf gucken, dass das, was du normal erwarten darfst, dass die Bayern da mit voller Kapelle spielen. Also ich bin jetzt ganz weit davon entfernt zu sagen, da greift irgendjemand in den Wettbewerb ein. Also Heidenheim hat sich diesen Punkt auch verdient. Übrigens hat auch Augsburg in München gewonnen. Das gibt's auch mal, dass du vom Kopf herunterfährst. Nur es ist natürlich im Moment so, am Anfang geht so eine B- bis C-Elf drauf. Dann kommen hinten raus immer die Stars, um sich ein bisschen warm zu laufen. Alles in Ordnung. Aber ich glaube, gerade am Samstag kommt natürlich dann gegen Wolfsburg auch noch dazu. Kommen die Bayern euphorisiert dahin mit dem Einzug ins Finale oder sind sie sehr enttäuscht? Ich glaube, ich wage mal die Prognose, wenn die Bayern ausscheiden würden, ich glaube, dann wird der Rest nochmal richtig seinen Frust an Wolfsburg rauslassen. Also für St. Pauli wäre es wahrscheinlich besser, wenn Paris weiterkommen würde.
Also es wird ja auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr intensives Spiel und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass Wolfsburg durchaus eine faire Chance hat. Wolfsburg ist körperlich fit, kann ich mir alles vorstellen. Aber de facto ist so, dass es gerade eben angesprochen, St. Pauli hat ja im Grunde genommen die Saison jetzt nicht gerade in den letzten Spielen verspielt, sondern schon weit vorher. Und man hätte, da bin ich safe, man hätte Blissin längst austauschen müssen, um noch eine Chance zu haben. Also da, dass man da nicht reagiert hat, dass man da Pauli Reske irgendwie von der Führung her dann dran festgehalten hat, aus Gründen, das ist mir alles viel zu wild und das Resultat sieht man dann jetzt irgendwie und deshalb finde ich, kann Pauli jetzt irgendwie gar nicht mehr aufmucken, so nach dem Motto, ja.
Aber Mike, muss man nicht fair bleiben trotzdem, dass er schon zwei, dreimal so die Kurve bekommen hat, weißt du noch, wie ja. Die letztes Jahr in die Bundesliga gestartet sind, da haben sie, glaube ich, die ersten vier oder fünf Spiele einen Punkt geholt, das hat er gedreht, dann war er eigentlich im Winter schon gefühlt, ja, haben alle gesagt, boah, ist das noch gut? Dann hat er das wieder gedreht. Am Ende des Tages bleibt, sie schießen einfach zu wenig Tore. Also sie haben eine unfassbar erschreckende Harmlosigkeit vor der Kiste. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Schlüsselspieler bei St. Pauli verletzt sind. Und also, dass St. Pauli mit Wolfsburg an Spieltag 32 punktgleich ist, das sagt ja auch einiges rüber über die Katastrophensaison, die Wolfsburg spielt. Und dass der FC St. Pauli mit einem Etat, der wahrscheinlich irgendwo auch bei Position 15 bis 18 liegt, also mit Heidenheim und den Aufsteigern, dass du auch in dieser Situation mal sein kannst. Klar, hättest du das ziehen können, weil so war es ja immer so, dass du gedacht hast, okay, St. Pauli ist auf dem Relegationsplatz geparkt, sie verpassen Woche für Woche den Anschluss nach oben, aber jetzt punktet auch Wolfsburg, wenn auch auf bescheidenem Niveau, und wahrscheinlich läuft sie auf dieses Finale dann am letzten Spieltag raus, am Millerntor.
Ja. Aber denkst du nicht auch, dass, um fair zu bleiben, dass wenn du nicht jetzt Wolfsburg hinter dir lässt, ja, wann denn dann? Also man könnte ja auch sagen, du nutzt es jetzt aus und schießt dich irgendwie auf Platz 14 oder 13 hoch. ist ja durchaus möglich. Aber dass du jetzt dann noch in die Abhängigkeit kommst, drauf gucken zu müssen, wie Wolfsburg denn jetzt im Ende performt und doch noch die Kurve kriegt, das finde ich dann schon ein bisschen bitter. Und es ist bei Wolfsburg ist es für mich ein völliges Phänomen. Und ich habe mir gestern dann die Augen gerieben, als ich gesehen habe, dass sie auf dem Relegationsplatz stehen. Und wenn sie gegen Hannover spielen müssen, was ja der wahrscheinlich ist, dann wird das ein ganz interessantes Spiel. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch.
Nee. Übrigens, weil wir gerade eben in der Champions League waren alle ja so zu Recht von dem Paris gegen Bayern Spiel geschwärmt haben. Ich fand übrigens am Tag danach das Halbfinale Atletico gegen Arsenal, fand ich auch ein hochattraktives Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Total, unglaublich, ich hab's gesehen.
Unglaublich intensives Spiel.
Ja.
Also am Tag davor waren ja alle Fesseln weg, aber hier war es beide relativ diszipliniert und trotzdem eine Menge an Torchancen. Ich hätte Griezmann das letzte Tor vor heimischem Publikum, das Wanda war natürlich auch Wahnsinn, das Stadion von Atletico, wirklich Wahnsinn, was da los war. Alvarez ist eine Rakete, trotzdem hält Arsenal dagegen, die ja im Moment auch so ein bisschen, Arsenal kann unfassbar viel gewinnen, kann aber auch alles verlieren in dieser Saison. Ja. Und da muss ich übrigens auch mal sagen, ich habe in einer Talkshow beim Kollegen Ed Broski bei Twitch habe ich vor den Halbfinals gesagt, dass ich als Fußballromantiker mir einfach wünschen würde, dass Atletico das Ding gewinnt. Dazu stehe ich auch, weil sie es 3x74 gegen die Bayern und 2x gegen Real mit unfassbar viel Pech verloren haben. Was da ein ahnungsloser Müll teilweise geschrieben wird. Also erstens mal, ich wäre kein Patriot. Wie kann man denn zu einem spanischen Verein halten? Da habe ich dir ja schon mal was zu gesagt, dass ich auch nicht, ich sehe nicht die Veranlassung. Also ich glaube, die Bayern können auch ohne meine Unterstützung gut leben. Und ich habe da um die Wettbewerbsfähigkeit auch in Deutschland gesprochen. Aber dieser Müll der Ahnungslosigkeit, Leute, die sagen, das ist die größte Tretertruppe, die können gar keinen Fußball spielen, den empfehle ich mal, Spiele von Atletico Madrid anzugucken. Man kann sicherlich über Simeone diskutieren, der natürlich draußen wirklich rumläuft, als wenn er sich was spritzt vorher. Man kann auch darüber nachdenken, dass da mal der ein oder andere fällt und liegt. Das verstehe ich alles. Aber zu sagen, dass Atletico nur Verweigerungs- und schlechten Fußball spielt, da muss ich sagen, das ist einfach ahnungslos. Und diese Leute haben ganz sicher in den letzten 2-3 Jahren kein Spiel von Atletico Madrid gesehen.
Ja, aber das ist, muss ich an dieser Stelle mal sehen. Also du kennst es ja nun irgendwie deutlich mehr und besser als ich. Wenn man dann öffentlich seinen Mund aufmacht und in deinem Fall auch noch den Kopf in die Kamera hält, dann ist man immer irgendwie auf der Abspielfläche von vielen Trollen und Leuten, die irgendwie glauben, ihren Senf abgeben zu müssen, was völlig okay ist, aber dann auch noch ihren Hate abzukippen. Dann denke ich, dann sollen sie doch einfach andere Formate gucken oder andere Podcasts hören. Ich kann ehrlicherweise da auch nur noch den Kopf schütteln und mich fragen, was geht so in den Menschen vor? Niemand ist gezwungen, Podcast zu hören. Niemand ist gezwungen, Sport 1 zu gucken, RTL oder Sky zu gucken. Guckt doch einfach irgendwie die Sesamstraße und habt ganz viel Spaß dabei. Es ist doch wirklich so. Also dann.
Ja, vor allen Dingen, aber Mike, es ist ja, das eine ist ja der Stil. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Das ist ja in ganz vielen Fällen das allerletzte und die haben einfach keine Kinderstube benutzt. Aber dann auch noch eigentlich wirklich einen solchen Mist zu schreiben, wo du siehst, das sind alles nur so althergebrachte Dinger, die mal einer gehört hat oder sowas. Ja. Keine total. Ahnung. Und darüber noch was sagen, das finde ich dann schon fast amüsant. Also, um es klar zu sagen, Atletico Arsenal war ein geiles Fußballspiel, ist auch total offen. Und ich finde, dass wir da einfach zwei klasse Halbfinals gesehen haben, auf eine ganz andere Art und Weise natürlich. Ein unfassbares Spektakel. Aber auch, wie hat einer geschrieben, richtig guter, harter Männerfußball im anderen Halbfinale. Aber klar ist auch, dass der Sieger aus Paris Bayern natürlich Favorit für dieses Endspiel sein wird.
Ja, so, ich bin mir nicht so sicher. Also ich hätte das ja auch unterschrieben und ich habe es ja auch unterschrieben in den ganzen Podcasts davor. Ich bin mir nach dem Spiel nicht ganz so sicher. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass hinten raus ein Stück weit auch einfach die Konzentration fehlt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass PSG, dass wir ein Endspiel PSG gegen Arsenal erleben werden. Und das ein furchtbar, furchtbar langweiliges Finale wird am Ende des Tages, weil ich meine, was soll auch noch kommen? Also das muss man ja auch mal ganz klar sehen. Nach dem Halbfinale PSG gegen Bayern, das ist das vorgezogene Finale und was soll danach noch kommen? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht richtig gut vorstellen. Aber das ist dann ein anderes Thema.
So, lass uns auf die Bundesliga gucken. Du hattest ja recht. Also oben die Bayern haben wir abgehandelt. Dortmund ist im Moment nicht interessant, weil einfach im Vakuumraum.
Da vielleicht auch noch eins zu Dortmund. Das ist doch für alle Dortmund-Fans hinten raus jetzt unerträglicher Fußball. oder? Also es ist doch eigentlich ein Schlag ins Gesicht von jedem, der da ins Studio, ins Stadion geht. Das ist ja wirklich seit einigen Spielen wirklich, wirklich sehr, sehr dürftige Kosten nach dem Motto, wir sind jetzt irgendwie Vizemeister. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man sich darauf ausruht, wäre ich jetzt irgendwie nicht so sicher, ob das alles noch so gut geht. Es ist, finde ich, wirklich ein Fußball, den du dir im Moment schwer angucken kannst. Und ich finde es auch.
Ja, aber cool, trotzdem, da kann man auf der einen Seite sagen, ihr verdient genug Geld und ihr macht das, was wovon wir alle immer geträumt haben. Ihr spielt Fußball, aber dass du in einem Spiel in Gladbach, für die es um alles geht, in einem vollbesetzten Stadion, die alles reinwerfen, dass du da, weil du einfach am Ende nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Also ich möchte das nicht verteidigen, aber dass du in den letzten 4 Spielen, auf die sprichst du ja an, dreimal wirklich eine Leistung bringst, die man einfach auch nicht als gut bezeichnen kann, finde ich, nachdem du halt die Situation hast, du kommst trotz einer punktemäßig tollen Saison einfach nicht an die Bayern ran, von unten gibt's keinen Druck, finde ich jetzt keine große, ja, wie soll ich sagen, das finde ich jetzt kein großes emotionales Verbrechen. Als Fan würde ich mich auch ärgern, wenn ich da hinfahren würde, gerade weil das ja auch immer ein Prestigeduell in Gladbach ist.
Total.
Dieses Borussen-Duell, aber da geht's eher darum, im nächsten Jahr eine Mannschaft aufzustellen, die vielleicht im Pokalwettbewerb was macht. Und man muss da auch nicht sagen, die da ist, wenn die Bayern schwächeln. Übrigens, vor 2 Jahren ist Leverkusen Meister geworden in der Saison, wo die Bayern auch wahnsinnig viele Punkte geholt haben. Da muss schon viel zusammenkommen. Aber da haben wir uns jetzt schon so oft drüber unterhalten. Ich finde das irgendwo noch nachvollziehbar. Was mich eher verwundert ist, wie Leverkusen plötzlich auftrumpft, weil das war ja letzte Woche in Köln, das war ja ein richtig schlechtes Spiel und auch ein glücklicher Sieg. Und wie die da mal, wie die jetzt hier Leipzig abgeschossen haben, mein lieber Herr Gesangverein. Also haben zwar ein sehr schweres Restprogramm noch hinten raus, Leverkusen, aber das war mal ein Statement gegen Leipzig. Da muss man mal gratulieren. Vor allen Dingen auch, Kasper Jühlmann ist ja gefühlt eigentlich schon weg. Ne? Also wie die jetzt gerade noch mal auffahren, Respekt.
Finde ich auch. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz schön läppisch, dass es dann eine Diskussion gibt. Und da finde ich ganz großen Respekt vor Ole Werner, mit großer Fan sowieso schon immer von ihm gewesen. Auf der PK, da gab es irgendwie zum 1-0, da gab es irgendwie eine Diskussion, ja, wie ist das denn mit dem Balljungen? Der Balljunge wirft irgendwie den Leverkusener den Ball zu und daraus entwickelt sich dann das 1-0. Wo dann Ole Werner das relativ gekonnt abmoderiert und sagt so, ja, ganz ehrlich, ja, es gibt im Spiel vielleicht eine Richtung, aber am Ende des Tages war Leverkusen einfach deutlich besser. Und natürlich haben wir irgendwie eine Regel, was Balljungen und Ball und Holen, Bringen und so weiter angeht. Aber das ist ja nicht kriegsentscheidend gewesen. Kasper Jüllmann sagt dann daraufhin, ja, er hat es gar nicht gesehen, er hat einfach nur irgendwie das Spiel beobachtet und hat aufs Tor geguckt. Aber ich fand wirklich sehr, sehr, sehr groß, wie Ole Werner das so durchmoderiert hat. Und
aber Entschuldigung, wenn ich nur nachfrage, Mike, also ich bin ja auch großer, also Fan ist zu viel gesagt, aber ich schätze Ole Werner total. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass er sich beschwert hat darüber, dass nämlich die Regeln nicht einheitlich sind, weil du darfst ja den Ball offiziell.
Er hat sich darüber nicht beschwert. Also wer das geschrieben hat, hat die PK nicht gesehen, hat sich nicht beschwert. Er hat was dazu gesagt. Er hat gesagt, eigentlich will ich dazu nichts sagen, weil es ist einfach zu kleinteilig. Da gab es ganz viele kleinteilige Sachen, die ich jetzt irgendwie benennen könnte in diesem Spiel und an Ungerechtigkeiten und blablabla, da will ich gar nicht drüber reden. Geht eigentlich darum, dass man Respekt sagen muss, wobei er Leverkusen, und ihm ging dann nochmal auf diese eine Szene ein, hat er aber jetzt kein Riesending draus gemacht und sagte, ja, wenn wir schon die Regel haben, wäre es ganz schön, wenn wir sie einhalten. Also mehr war da nicht.
Okay.
Also das wird dann wieder
weil so du es jetzt explizit eigentlich gewürdigt hast, habe ich gedacht, ich habe es anders gelesen. Naja, also, aber Leipzig ist als Dritter trotzdem in der Champions League. Damit hat Ole Werner, finde ich, einen guten Job gemacht in seinem ersten Absolut. Jahr. Er hat zwar natürlich auch eigentlich immer noch einen Wahnsinnskader zur Verfügung. Er hat keine europäische Doppelbelastung, aber in der ersten Saison, es war ja immer die Frage, kann Ole Werner auch Spitzenklub? Ja, kann er. Und der Dreikampf zwischen Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim hat natürlich da eher nochmal eine Dynamik bekommen, dass das Derby im Ländle, oder die Stuttgarter würden sagen, das Nachbarschaftsduell, mit einem Unentschieden endet, was ja eigentlich wirklich ein Kuriositätenkabinett war, denn Hoffenheim hat den VfB ja hergespielt. Da musste es ja eigentlich eher 4 oder 5 einstehen. Und da, dass die nachher in Unterzahl noch den Ausgleich holen, muss man schon sagen, Respekt VfB. Nächste Woche gibt's ja das direkte Duell gegen Leverkusen. Und ich habe dann, glaube ich, am Wochenende auch, muss man sagen, das erste Mal in der Bundesliga eine Leistung gesehen, wo man auch sagen muss, dass Oliver Baumann nicht im Spiel war. Denn das erste Tor ist ein Fehler und die Treffer 2 und 3, da sieht er nicht gut aus. Also Ich habe ihn ja für seine unfassbare Konstanz in dieser Saison hier gelobt. Das war am Samstag nicht der Fall. Auf der anderen Seite, ein schlechtes Spiel sei auch jedem mal gestattet. Aber klar ist natürlich, dass alle jetzt so kurz vor der WM noch mal mehr drauf gucken. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass es ein nervliches Problem war, sondern einfach so ein Spiel, was auch jeder Torwart kennt. Er hat zwar den ersten gehalten, aber kriegst den zweiten rein. Und diese Verunsicherung hat er das ganze Spiel nicht ablegen können.
Und da wird es jetzt irgendwann wieder interessant, weil ich höre jetzt schon die Diskussion, ich weiß nicht, bin gespannt, was du dazu sagst, dass Manuel Neuer wird ja seinen Kontrakt verlängern nochmal um ein Jahr, ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, er wollte es eigentlich nach dem vorletzten Spiel schon announcen, hat er jedenfalls vor den Kameras gesagt, hat es dann nicht getan. Wahrscheinlich wird man da sich noch einfach über die, wie viel verdient er jetzt, 20 oder 25 Millionen, wird wahrscheinlich die Frage sein. Und für das eine Jahr noch. Und dann sind wir doch wieder relativ schnell in dieser Diskussion. Oliver Baumann liefert hinten raus, nicht so richtig. Und dann sind wir doch, wenn Manuel Neuer verlängert, vielleicht dann doch nochmal in der Fußballromantik, dass Julian Nagelsmann doch nochmal den Telefonhörer in die Hand nimmt und Manuel Neuer anruft. Und zum Thema Nagelsmann würde ich gleich noch was sagen.
Ja, aber da muss ich ja eins zu sagen. Wenn es dann so ist, dass er anruft, dann lieferst du ja auch die Vorlagen. Also man muss hier mal ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich das Gefühl, klar, nach dem Spiel in Madrid konnte man das emotional noch verstehen, weil das eine außerordentliche Torhüterleistung war, gar keine Frage. Im Rückspiel hat er dann auch zwei katastrophale Fehler gemacht. Also das habe ich ja schon ganz oft hier gesagt. Man tut immer nach jeder Weltklasseleistung von Neuer so, als wenn er der Einzige auf der Welt wäre, der das kann. Ja. Er war der Beste der Welt, aber das ist jetzt auch schon eine kleine Zeit weg.
80 Jahre.
Und wenn er dann mal Fehler macht, dann heißt es immer so, ja gut, da ist ihm auch einer unterlaufen. Also, dass Manuel Neuer immer noch ein überragender Torwart ist, gibt's keine Frage. Und wenn er Bock hat, weiterzuspielen, dann soll er weiterspielen bei all seinen Verdiensten für die Bayern. Das ist doch gar keine Frage. Aber nach einem Spiel, das man jetzt benennen muss, nach einem schlechten Spiel von Baumann, jetzt diese Diskussion wieder loszutreten, das ist ja dann willkürlich, nachdem sowohl der Bundestrainer als auch Neuer geschrieben oder gesagt haben, das bleibt beim Rücktritt. Natürlich würde Neuer es wünschen, sich, wenn Nagelsmann zum Hörer greift, aber dass er zum Hörer greift, das ist nur, wenn Julian Nagelsmann unseren Podcast hört. Da bist du auch so ein kleiner Zündler, weil du ja dann sagst, ach, der Manu nochmal so, da modellierst du dir den ins Tor rein. Also hör jetzt auf damit, verdammt nochmal.
Gut, in Ordnung. Aber ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Wärest du DFB-Präsident und dein Bundestrainer würde nicht einmal seinen Hintern zum Spiel PSG gegen Bayern bewegen, um einfach mal im Stadion zu sein und sich Spieler anzugucken. Ich weiß gar nicht, wann Julian Nagelsmann das letzte Mal im Stadion war und sich Spieler angeguckt hat. Wie
doch, am Wochenende, glaube ich, habe ich ihn irgendwo gesehen. Wo war denn das?
Ja?
War er nicht in Hoffenheim, in Stuttgart? Ich weiß es nicht. Und habe ich vor zwei Wochen schon was dazu gesagt? Ich verstehe es nicht. Wenn ich Bundestrainer bin, dann gehe ich davon aus, dass ich auch Fußballfan bin. Und wenn ich eine Karte kriege, eine gute Karte fürs Spiel Real gegen Bayern, dann finde ich, muss man auch da sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er in Paris war. Du sagst jetzt gerade, er war nicht da.
Nein, er war nicht in Paris. Nein,
ja, aber es muss man ja jetzt noch nicht jede Woche diskutieren. Er hat da anscheinend seinen Stil, wie er das sieht. Er sieht es vielleicht im Fernseher besser. Ich finde, es gehört sich einfach da zu sein.
Ja, das kann natürlich sein, dass die Karten, vielleicht waren die Karten einfach nicht gut genug. Und dass man
das kann sein. Vielleicht hätte er im Paris-Block gestanden und das wollte er nicht. Man weiß es nicht.
Oder er sitzt dann irgendwie, hat so einen Eckplatz, weißt du, wo man dann einfach auch...
Du meinst im Parc de France, wo es dann so zieht, so ein bisschen, ne?
Ja, wo man noch einen Schal braucht bei 15.
Ah, ne, wohl, da zieht es ja gar nicht. Das ist ja rund. Da gibt's gar keine Öffnungen. Keine Ahnung.
Ja, schade eigentlich. Wir gucken so ein bisschen nach unten und das ist eigentlich wesentlich spannender als das, was oben passiert. Marie-Louise hat Union Berlin gerettet. Sie sind gerettet.
Aber das darf man dann auch mal sagen, weil wir ja vorher gesagt haben, wir wollen das einfach nur sportlich bewerten. Das ist eine schlechte Saison von Union Berlin mit einem nicht gut zusammengestellten Kader, ja, mit einem Steffen Baumgart, der sein System auf diesen Kader oder umgekehrt nicht bekommen hat. Und der Trainerwechsel hat nichts bewirkt. Einen Punkt aus drei Spielen. Gegen Wolfsburg war es eine gute Leistung, in Leipzig war es schlecht und gegen Köln war es auch schlecht. Also es hat zumindest nicht diesen Effekt gehabt, dass du sagst, da ist eine Trainerin oder ein Trainer, die aus diesem Spielerfundus mehr rausholen. Das war ein glücklicher Punkt für Union gegen den FC.
FC ist aber auch gerettet.
Ja, durchs Torverhältnis, genau.
Obwohl du dieses Spiel eigentlich auch abhaken kannst. Also ich glaube, da sind sich nun irgendwie alle einig, dass René Wagner hier wahrscheinlich den größten Wechselfehler seiner bisherigen Karriere gemacht hat. niemandem erschließt sich das, dass er das gesamte Offensivprogramm rausgenommen hat zu diesem Zeitpunkt und dann fallen auch noch zwei Tore. Es gibt irgendwie eine ganz interessante, wen es interessiert, eine ganz interessante Abstimmung im Boulevard in Kölle und da wird gefragt, soll er denn dann nur weiterbleiben oder soll er nicht weiterbleiben nach dem Sommer? Und da sagen dann überschauliche 78% nein, Köln braucht auf dieser Position einen kompletten Neuanfang und 22% sagen, man soll ihm weiterhin eine Chance geben. Was hältst du davon?
Dass du dir sich immer gern so als Feuilleton der Podcast siehst, dass du jetzt hier Boulevardabstimmungen vorliest, mein lieber Herr Gesandter.
Ich wollte mich einmal dir angleichen.
Nee. Ich hätte da, also Boulevardabstimmungen sind für mich nicht, also natürlich spiegeln sie eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Volkesstimme wieder. Durchaus. Aber wenn du nach einer 2-0-Führung bei Union, wo du noch nicht weißt, wie die Konkurrenz am nächsten Tag spielt, wenn du da nur 2-2 spielst und dann so eine Abstimmung machen lässt, dann ist es auch klar, wie dieses Ergebnis ausfällt. Das wollte ich einfach damit sagen. Und deshalb ist das für mich jetzt nicht bindend mit 2 Tagen hinterher. Also man muss ja mal ganz objektiv festhalten. Vorgeworfen wird René Wagner, dass er die 3 besten Offensivspieler rausgenommen hat und die geopfert hat, weil er zu defensiv gewechselt hat, beziehungsweise weil er die falschen Leute gebracht hat. Jetzt gucken wir erstmal nur auf die, die er rausgenommen hat. Waldschmidt hat 90 Minuten lange nicht gespielt und hat selber auch gesagt, dass er platt war. Und das sah auch so ein bisschen aus. Also, dass du den an einer Stunde rausholst, kann ich verstehen. Das Duell Maller, wenn du 2-0, wie stand es zu dem Zeitpunkt? Ich glaube 2-0.
2-0.
Genau, dass du den rausnimmst, weil, das haben wir ja auch schon besprochen, es ist zwar besser geworden, aber weil die Defensivbewegung auch nicht so seine Stärke ist, dass du das machst, das kann ich zumindest auch verstehen. Kaminski, ja, weiß ich nicht, das ist eigentlich für mich eher so ein Perpetuum mobile, der die ganze Zeit läuft, warum er den rausgeholt hat, aber da sind wir ja auch nicht dran. Vielleicht sagt er auch, hey, mir zieht's ein bisschen was oder der Trainer hat das Gefühl, der könnte sich was tun. Man kann darüber reden, ob du Chavez bringst, der noch nicht so eingeschlagen hat. Niang hat einmal ganz gut gespielt, einmal war er ein bisschen überfordert. Ob du den dann vielleicht auch in so einer Situation bringst. Thielmann höre ich zum Beispiel immer, boah, Kölsche Jung und so, alles so super. Jetzt soll er praktisch dafür schuld sein. Ich finde, er ist stehen geblieben in seiner Entwicklung. Das finde ich schon ein Stück weit. Aber dass das jetzt, ich will es mal so sagen, wenn du 20 Minuten Verschluss 2-0 führst bei einem eigentlich limitierten Gegner, der sehr viel nur noch über Standards macht und du ein bisschen Entlastung auch über Läufe haben möchtest, dann kann ich zumindest nachvollziehen, was da im Kopf des Trainers vorgeht. Dass es dann so schief geht, oder was heißt schief geht, ist es ja nicht,
ja, weil doch,
den Punkt hast du dich eigentlich schon gerettet, aber dass du 2 Gegentore bekommst, ist natürlich enttäuschend. Ich finde grundsätzlich, und das muss ja der Bewertungsmaßstab sein, seit Wagner da ist, hast du einen von den Umständen mit der roten Karte begünstigten Sieg gegen Bremen eingefahren. Du hast die beste Leistung gegen Leverkusen gezeigt, die wurde nicht belohnt und hast sonst eine Menge Unentschieden gespielt. Glücklich gegen St. Pauli, unglücklich gegen Union. Eigentlich das Abziehbild von der Ära Kwasniok. So.
100%.
Das ist es eher, ne? So, ja. Und dann musst du am Ende sagen, wir halten als Aufsteiger die Klasse. Wäre mit diesem Kader mehr drin gewesen oder nicht? Lasse ich mich jetzt treiben und suche eine große Lösung? Dino Topmöller, habe ich hier gesagt, was soll der jetzt als Europapokaltrainer in Köln, bei allem Respekt vor dem Verein Köln, will der sich das jetzt antun, zu sagen, ich mache da Aufbauarbeit, weil das dauert halt bei Aufsteigern? Würde auch für meinen Club übrigens gelten. Oder sagst du, du holst irgendwas Kreatives von draußen, wo du sagst, die können mit dem Kader mehr machen. Das kann aber auch schiefgehen wie Riera. Ich finde, René Wagner hat das ordentlich gemacht. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass das ein seitenlanges Bewerbungsschreiben dafür ist, um mit ihm in die neue Saison zu gehen. So würde ich es bewerten.
Sehr analytisch, wie immer, sehr auf den Punkt gebracht. Meine 5 Cent sind, ich bin erstmal nur happy, dass der SFC Köln weiterhin in der Liga ist, genauso wie der Hamburger SV. Ich finde, diese beiden Dinos gehören einfach in die Bundesliga. Das ist unbestritten. Ich glaube auch, dass diese ganze Diskussion viel weitreichender ist als das. Ich glaube, da geht es nicht nur um den Trainer alleine, da geht es natürlich dann auch um den Sportchef Thomas Kessler, der dann jetzt auch beweisen muss, dass nach seiner Entscheidung Lukas Kwasniok René Wagner auch funktioniert. Also da ist sehr viel Druck auf dem Kessel, wie immer in Köln. Und ich glaube aber schon auch, dass es wichtig ist, dass wenn man denn diese Beständigkeit will in Köln und wenn man dann auch wirklich weiter was aufbauen will, dann brauchst du jetzt auch einen Trainer, der durchaus mehr Erfahrung hat, der auch, und du hast es völlig richtig beschrieben, der andere Akzente setzen kann, der das alles weiterentwickeln kann. Es ist im Grunde genommen der Fußball geblieben, den Baumgart auch gespielt hat, auch in Ergebnisfußball.
Da du meinst Kwasniok.
Kwasniok, Entschuldigung. Da brauchst du im Grunde genommen diesen Trainerwechsel nicht. Das wusste man alles vorher, aber auch, dass sich da so wahnsinnig viel nicht ändern würde. Insofern ist diese Geschichte für mich zumindest im Sommer auserzählt. Völlig egal, was der Boulevard schreibt. Aber die Empfindlichkeiten innerhalb des Vereins, die sind, glaube ich, im Moment gerade dann doch wieder etwas höher geworden.
Okay, aber da kann man natürlich auch nur als abschließenden Satz sagen, ich finde, dass die Transferpolitik okay war. Beim Trainer hat er sich komplett vergriffen, obwohl ihn alle gewarnt haben. Das muss dann in der nächsten Periode auf jeden Fall mehr sitzen. Also das gibt eine Durchschnittsnote für Thomas Kessler. Frage an dich. Gladbach hat sich gerettet mit dem Sieg gegen Dortmund. Das ist ja auch immer noch mal ein anderer Akzent, wenn du dich alleine rettest, ohne von anderen abhängig zu sein. Eugen Polanski hat ja auf irgendeiner Pressekonferenz, ich glaube, das war schon letzte Woche klar gesagt, ja klar, wenn ich die Klasse halte, bleibe ich natürlich Trainer. Das war der Auftrag. Ich glaube auch, dass er das selber so empfindet, weil es natürlich eine unfassbar schwere Gemengenlage war, als er kam. Sie haben am Ende die Nerven behalten, obwohl sie zu Hause gegen Heidenheim und Mainz natürlich die Leute auch enttäuscht haben mit einer defensiven, ängstlichen Ausrichtung. Gegen Dortmund haben sie jetzt, so würde man sagen, das Schicksal in die eigene Hand genommen. Ja, was würdest du sagen? Bleibt Polanski Trainer in Gladbach?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, er bleibt. Und man guckt sich, glaube ich, sehr genau an, wie die Saison anfängt. Und ich glaube, dass wenn sie nicht so richtig gut anfängt, dass man dann sofort aber einfach auch mit was anderem parat steht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Rufen Schröder da auch schon eine Idee hat. Ich glaube, es wäre ein komisches Signal, wenn du jetzt in der Liga bleibst und wie du sagst, aus eigener Kraft, dann zu sagen, das passt einfach nicht, dann zu sagen, ciao, das, glaube ich, würde dann irgendwie in die Abfolge nicht passen. Dementsprechend, und wenn du dir die ersten 4-5 Spiele anguckst und sie nicht zufriedenstellend sind, dann glaube ich, hast du einfach andere Argumente. Und das wird man dann sehen, oder? Wie siehst du es? Bin sehr gespannt, wie du es siehst.
Was meinst du jetzt genau, was ich wie sehe?
Na, ob er bleibt oder ob sie ihn austauschen jetzt nach der Saison.
Ja, ich finde, es war schon, ja, wie soll man sagen, diese Jahreshauptversammlung am Montag in Gladbach, die ja mit sehr viel Selbstkritik auch da war, auch führende Persönlichkeiten im Verein haben einen klaren Schnitt, was anderes, eine Vollgasveranstaltung gefordert. Ich glaube, dass Polanski ja mit unfassbar großen Erwartungen kam. Ich glaube, dass er die nicht erfüllt hat, dass man ihm aber auch zugutehalten muss. Es ist seine erste Cheftrainerstation. Er hatte auch relativ viele unerfahrene oder nicht so gestellte Co-Trainer bei sich. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, wo ist ein Peter Hermann oder ein Armin Reutershahn, dann weißt du, das sind die besten Co-Trainer in ihrer Gilde. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall einen anderen Fußball spielen wollen, mit mehr Tempo, mit mehr Mut. Ich glaube, das würden die Fans in Gladbach auch gutieren. Ich hätte bis zum Wochenende gesagt, eher, dass Polanski nicht weitermacht. Ich glaube, der Sieg gegen Dortmund hat ihm doch ein paar Argumente gebracht. Weil einerseits glaube ich, dass sie sich alle irgendwie wünschen, dass einer aus dem eigenen Stall das Ding nach vorne fährt. Er würde auch nicht ganz unbelastet reingehen, aber ganz am Ende hat er das Ding gezogen. Ich würde sagen 60-40, dass Polanski bleibt.
Dann gucken wir in die zweite Liga und sagen herzlichen Glückwunsch.
Eins möchte ich schon noch ganz gern sagen. Ja? Ich würde gerne Urs Fischer gratulieren mit Mainz. Das ist eine sensationelle Rückrunde, die gespielt haben.
Ja.
Mit dem Auswärtssieg jetzt auch auf Pauli gekrönt. Ich würde auch übrigens Manuel Baum mal alle Credits geben. Die sind, glaube ich, noch 4 Punkte von Europa entfernt. Der FC Augsburg, den wir ja immer so ein bisschen belächelt haben. Und also, dass du es wieder hier schaffst, deinen FC reinzudrängen mit dem Boulevard und sowas und mir so einen Nebensatz fallen lässt, ist es auch gut, dass der HSV in der Liga bleibt. Da möchte ich jetzt einfach auch mal Merlin Polzin gratulieren, der auch in der Kritik gestanden hat, warum hält er an Mikkel Prancis fest, was ist mit Klatzel, habe ich auch teilweise gesagt, ich habe aber nie Polzin in Frage gestellt als Trainer. Ich finde, er hat zum zweiten Mal eine schwierige Situation im Frühjahr gedreht. Letztes Jahr, du erinnerst dich, in der zweiten Liga, da hatten sie aus 3 Spielen 1 Punkt geholt, bevor sie dann in Darmstadt 4-0 gewonnen haben. Gutes Omen, jetzt war es wieder in Hessen, bei einer zwar bewusstlosen Eintracht, aber trotzdem das Herz in die eigene Hand genommen. Mit Grönbeck haben sie einen guten Einkauf gemacht, der war lange verletzt, der das eingeleitet hat. Und wenn du dir die Bilder anschaust, nachher dann vom HSV-Block, das war schon, muss man sagen, richtig geil. Und ich habe mich am Samstagabend, habe ich mich einfach gut gefühlt. Also danke an meinen Verein, dass er mir zum zweiten Mal hintereinander ein schönes Saisonende beschert.
Und das muss man ja sagen, am Anfang der Saison, da wirkte der HSV ja wirklich wie ein gestrandeter Wal in der Ostsee. Und Merlin Pozin hat ihn quasi wieder in die Nordsee gezogen. Also
klar,
das muss man.
Aber da haben sie halt auch mit den drei Transfers, ne, mit Vuskovic, Lokonga und Vieira, hat im Sommer Klaus Costa richtig gut geliefert. Wie geht's jetzt ohne Vuskovic weiter? Vieira ist auch sehr fraglich. Aber wenn du so ein erstes Jahr überstehst, da sind natürlich auch Spieler in einem Jahr Bundesliga gestellt worden. Das darf man dann auch nicht vergessen.
Wir freuen uns.
Da wäre dann noch die letzte Frage. Entschuldigung, das noch zu sagen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die Konkurrenz hofft, dass der VfL Wolfsburg absteigt, weil wenn die drin bleiben in der Liga, dann werden die wahrscheinlich alles versuchen, auch finanziell, um nicht nochmal so ein Desaster zu erleben. Also das wäre dann im nächsten Jahr kein natürlicher Abstiegskandidat. Wenn St. Pauli wäre oder der Dritte aus der zweiten Liga, das wäre dann eher in dieser Kategorie anzusiedeln.
Guter Punkt eigentlich. Aber glaubst du, vielleicht da abschließend noch die Frage, glaubst du, dass man in Wolfsburg rund um diesen VW-Konzern, ich weiß nicht, ob du die letzten Zahlen gesehen hast, wie es VW geht, bereit ist, nochmal so viel Geld dann in diesen Verein zu investieren?
Wenn ich sehe, wie planlos im Winter da wieder Geld rausgeschmissen wurde, dann glaube ich ja. Nicht mehr so viel wie früher zu Champions League und deutschen Meisterzeiten. Aber die Frage muss ja erlaubt sein. Im Moment ist das ja keine Werbung für VW, sondern eher Anti-Werbung.
Werbung für den Pott ist aber das, was auf Schalke passiert ist, oder? Also man muss
für den Pott und den Podcast, ne?
Genau. Für beides. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es ist, was ich aber schön fand, irgendwie krass, dass es funktioniert hat. Hätte ich ehrlich gesagt nicht dran geglaubt. Man hat ja irgendwie eindringlich gebeten, den Platz nicht zu stürmen. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht passiert. Daran haben sich alle Fans gehalten. Unglaublich. Respekt davor. Muss man auch erstmal machen, 70.000 im Griff zu haben. Aber auf der anderen Seite, es war ein miserables Spiel. Trotzdem bist du aufgestiegen. Und das hat natürlich mit diesem Spiel nichts zu tun, sondern es hat einfach mit der wundersamen Geschichte zu tun rund um den neuen Trainer und wie er diese Mannschaft da eingenordet hat. Edin Dzeko sagt, er ist nicht gekommen, um in der zweiten Liga zu spielen. Also da ist irgendwie auch noch ein bisschen was zu erwarten. Ich glaube, das ist nicht nur das Adrenalin, das da irgendwie dafür den einen oder anderen Satz gesorgt hat. Ich glaube, dass alle froh sind auf Schalke, nach so einer langen Durststrecke wieder erstklassig zu spielen, steht außer Frage, aber auch verdient, oder? Wie siehst du es?
Ja, absolut verdient. Da ist als erstes mal natürlich der Trainer zu nennen, da ist aber auch Frank Baumann zu nennen, die einen Kader hingestellt haben, wo ich nicht am Anfang gesagt hätte, damit gehst du hoch. Muslic hat alle hinter sich vereint, hat im ersten Halbjahr mit zweckmäßigen Mentalitätsfußball gepunktet. Dann kam Dzeko, dann hat er auch so ein bisschen angepasst. Das war immer noch nicht durchgehender Champagnerfußball, aber es war auch spielerisch verbessert. Es ist ein klar verdienter Aufstieg einer ganz großen Marke im deutschen Fußball, den O-Ton eines berühmten deutschen Podcasters zu zitieren. Also schön, dass Schalke wieder da ist. Ich freue mich. Die gehören in die Bundesliga. Punkt. Dass alle so diszipliniert waren, muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Aber es gab ja viele Verletzte beim letzten Aufstieg von Schalke. Es gab letztes Jahr beim HSV ein paar Verletzte. Und da sind es in Anführungszeichen nur 2 Meter oder 2,20 Meter, wo du runter musst. Ich glaube, in Gelsenkirchen sind es 3,80 Meter bis in diesen Graben. Boah. Also fall mal 3,80 Meter darunter, wenn du auch noch ein paar Bier im Kessel hast. Ne? Ja, ja. Also von daher sehr gut, dass das so gelaufen ist. Und ich persönlich sage ja auch, also es gab Leute, die haben gestern zu mir gesagt, ja, aber ohne Platzsturm, das sind doch nicht die Bilder. Boah. Ich finde für die, die es erreicht haben, für die Spieler, finde ich es eigentlich sogar schöner. Sie können miteinander feiern, weil wenn du einen Platzsturm hast, dann bist du ja nur froh, wenn du irgendwann die Kabine noch erreichst, in Unterhose zumindest. Mag jeder so sehen, wie er möchte. Mich hat das nicht irritiert. Ich fand, das war eine sehr ausgelassene Freude. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, solche Aufstiegsfeiern sind ja mittlerweile auch zur Folklore geworden. Schalke ist, glaube ich, zum 5. Mal aufgestiegen. Es muss ja Normalität sein, dass ein Verein wie Schalke in der Bundesliga spielt. Von daher bei aller Euphorie und lasst es euch einfach schmecken. Das ist ja eigentlich nur die Hausaufgabe erledigt, die selbstverständlich sein sollte.
Natürlich. Selbstverständlich, ist doch klar.
Nein, du weißt doch, was ich meine.
Ja,
Schalke gehört in die Bundesliga, Punkt.
Ja, nein, ich habe das schon verstanden. Alles gut, alles gut. Genauso.
Aber du hast dieses suffisante Lächeln so im Gesicht. Ne? Hat das vielleicht was mit Elversberg zu tun? Ich weiß es
nicht. Könnte sein. Ich habe gesagt, irgendwie aller guten Dinge sind zwei. Und beim zweiten Mal hochmoderieren, hochquatschen in die erste Liga wird es auch funktionieren. Jetzt haben sie es selbst in der Hand. Wer hätte das gedacht? Und zwar in der 90. plus 3, wenn man auf das Spiel Hannover gegen Münster guckt, dass Münster dann nochmal 3-3 geschossen hat mit einem sensationellen Tor. und Christian Tietz zum Verzweifeln gebracht hat, ist eine ganz andere Geschichte. Können wir gleich nochmal drauf gucken. Die strahlende Marke Hannover 96 wird sich ganz schön strecken müssen, aber sie können es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Und das war ja, wenn man sich die Konferenz angeguckt hat, das ging ja hin und her. Erst konnte es Elversberg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Jetzt kann es Elversberg wieder aus eigener Kraft schaffen. Das ist wirklich völlig verrückt. Und hätte ich gesagt, dass Elversberg 5:1 gegen Paderborn gewinnt, hättest du gesagt, Kleist, jetzt müssen wir mit dem Podcast aufhören, jetzt hör auf. Du hast schon viele völlig danebene Tipps abgegeben. Dann hätte ich wahrscheinlich zu Recht einen Einlauf bekommen. Aber 5:1 ist schon ein Wort, wobei man nach der Halbzeit das Spiel so ein bisschen eingestellt hat, muss ich auch sagen.
Ja, aber auch kurios, dass Paderborn gegen Schalke in einer halben Stunde letzte Woche 2:0 führt und seitdem völlig zusammenbricht, verliert gegen Schalke zu Hause in Elversberg. Sie haben auch eine Top-5-Allergie, also gegen die Mitkonkurrenten. Ja, es ist trotzdem natürlich noch alles drin, weil Elversberg muss jetzt zum Beispiel nach Düsseldorf. Das ist sicherlich auch alles andere als eine einfache Aufgabe. Die stemmen sich auch mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg. Der Abstiegskampf, kommen wir gleich auch noch kurz drauf, ist eh Wahnsinn in Liga 2. Ja, und Hannover muss man ehrlich sagen, also da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel zu ein. Wir hatten das Gefühl, sie haben das mit der Chancenverwertung in den Griff bekommen. Aber wenn du gegen einen eigentlich abgestiegenen Gegner einen 0-2 und einen 3-2 drehst und dir dann hinten noch einen reinschießen lässt, dann muss man sagen, das wird vielleicht als Saison in die Geschichte eingehen, der vergebenen Chancen. Eigentlich Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Elversberg, Respekt, wie die das durchziehen bis zum Ende. Und ich finde, da ist wirklich jede Prognose, wer jetzt der zweite Aufsteiger, wenn die Relegation geht, ist, verbietet sich, wenn du einfach siehst, welche Ergebnisse diese Liga einfach zeitigt. Und wenn du nach unten guckst, ne, da hat sich jetzt Bochum hat sich jetzt gerettet. Aber wie das unten aussieht, tabellarisch, muss ich ja sagen, Dresden mit 38 Punkten und im Torverhältnis sieht eigentlich auch gut aus. So, und dann hast du Bielefeld 36, Magdeburg 36, Braunschweig, Düsseldorf und Fürth 34. Münster ist wohl abgestiegen, schade drum, bauen ja ein schönes neues Stadion an der Hammerstraße und am letzten Spieltag hast du ja dann auch noch Kräuter Fürth gegen Düsseldorf und was da ja auch vielleicht noch für Relegationen möglich sind, stell dir mal vor, Duisburg gegen Düsseldorf zum Beispiel oder stell dir mal vor, Cottbus gegen Magdeburg, stell dir mal vor, boah, also da brauchst du schon Beruhigungstabletten und an dich die Frage, wenn du sagst, das Ding abzufallen ist doch geisteskrank. Würdest du mir dann eine rote Karte geben, dann im Podcast?
Ja, Mitch, da würde ich dir auf jeden Fall eine rote Karte geben. Das ist so beleidigend. Und kein Fußballer spricht so. Keiner, wirklich keiner. Kein Fußballer sagt geisteskrank. Dieses Wort gibt es unter Fußballern nicht. Das hat sich Mitch Knieger nur ausgedacht. Ironieknopf aus. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also Mitch Knieger hat ja auch gesagt, dass... Was hat er von einem Schiedsrichter schon mal zu hören bekommen? Er sei ein Clown.
Hampelmann. Aber das Hampelmann. War ein anderer. Es war ja ein anderer.
Ja, es war ein anderer. Aber ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, wer da nicht irgendwie ein bisschen sensibles Händchen hat, der hat dann auch im Fußball, finde ich, nichts verloren. Ich finde, das ist zu hart. Ich finde es geisteskrank. Was denkst du?
Also ich finde die rote Karte auch zu krass, weil er auch nicht irgendwie bedrohend auf ihn zukommt. Grundsätzlich würde ich ihm aber in einem Punkt widersprechen, also was die Schieds- und Linienrichter auch während des Spiels anhören müssen, was überhaupt keiner mitkriegt und was nicht sanktioniert wird. Ich höre es ja dann, wenn ich unten sitze. Das ist teilweise echt schon harter Tobak. Von daher verstehe ich auch, wenn ein Schiedsrichter irgendwann die Schnauze voll hat. Aber wenn er gesagt hätte, du bist geisteskrank, dann hätte ich rot verstanden. Also zu sagen, das ist geisteskrank, so reden wir auch. Wir reden auch Wahnsinn und sowas. Also ich finde es schade. Vor allen Dingen, weil es ja auch bedeutet, dass Mitch Kniat mindestens ein Spiel gesperrt ist. Und geisteskrank ist jetzt für mich bei allem, was wir sonst hören, in der freien Wildbahn, im öffentlichen Leben und auf dem Fußballplatz, da habe ich schon von viel schlimmeren Dingen gehört. Und dass er seinen Frust zügeln oder zündeln musste, weil auch ein klarer Elfmeter Bielefeld nicht gegeben wurde, das gehört dann auch dazu, ne? Und da ist dann immer die Frage, du siehst es eigentlich im VR, wenn es in der direkten Sache nicht siehst, dann verstehe ich es, weil ich habe auch zuerst am Spielfeldrand gedacht, das war ein Unfall, die haben den Wege gekreuzt. Aber wenn du die Bilder hast, dann musst du es eigentlich geben.
Ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich. Und zwar, wie wird Hertha BSC in der nächsten Saison aussehen? Ich glaube, ich finde, das ist tatsächlich wirklich etwas, was ein Stück weit auch mit Tragik zu tun hat. Du hast wirklich einen Haufen fantastischer Spieler. Du hast Ansprüche, du hast einen guten Trainer und du schaffst es dann aber auch immer wieder, Ergebnisse hinzukleckern, die einfach bodenlos sind. Gibt es den großen Umbruch? Ist Hertha BSC nächstes Jahr noch das Hertha, was wir kennen, oder wird da einmal richtig durchgewischt? Was denkst du?
Haben sie sich ja schon festgelegt, Trainer und Sportdirektor bleiben. Der Kader wird sicher umgemodelt werden. Ich glaube nicht mehr, dass so viel Kohle da ist. Sie waren nie unter den ersten drei. Das ist durch und durch eine enttäuschende Saison. Ich sehe Hertha nicht automatisch in der Favoritenstellung im nächsten Jahr für den Aufstieg. Und möchte aber eins noch sagen, weil ich es gestern selber erleben durfte. Guck dir mal auf YouTube oder so, guck dir mal irgendwie eine Zusammenfassung an von Duisburg gegen Cottbus gestern, wie dieses Stadion gebrannt und gekocht hat. Also das, muss ich sagen, war eigentlich eines Viertelfinals der Europa League würdig. Das war, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, das war einfach geil. Da muss man schon sagen, haben wir auch bei aller Kritik an vielen Sachen schon eine gute Fußballkultur in Deutschland, definitiv.
Das ist so.
Und dann möchte ich dich zu Tipps nötigen, natürlich.
Ja. Sehr gerne.
Paris gegen die Bayern.
Also, ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Verlängerung geben und im Elfmeterschießen ist es PSG.
Okay, dann sage ich Elfmeterschießen für die Bayern. Mhm. Und dann sagen wir Atletico auswärts bei Arsenal, sage ich. Arsenal gegen Atletico 1-2.
1-2. Hm? Madrid gewinnt. Hm? Niemals. Das wird ein 3-2. Für Arsenal.
Okay. Freiburg gegen Prager 3-1 nach Verlängerung.
Null zwei.
Okay. Das wäre schade für Freiburg nach dieser geilen Saison. Und dann haben wir noch zum Abschluss vielleicht auch das vierte Spiel, das wir andersrum tippen. Aston Villa gegen Nottingham. Hinspiel 1-0 für Nottingham. Ich glaube, das geht 1-1 aus. Nottingham kommt ins Finale.
Ja, ich glaube, Villa dreht es 2-0.
Wahnsinn. Wir haben alle vier Spiele umgekehrt. Das ist natürlich sensationell. Ja. Und dann darf ich zum Abschluss noch sagen, dass ich schon bemerkenswert finde, wenn eine Gemeinde, jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben sie denn, aus dem Schweizer Kanton Bern, das ist eine kleine Stadt, mit 44.000 Einwohnern, erstmal Schweizer Meister wird. Der FC Thun lässt die Giganten aus Basel und Bern hinter sich und wird Schweizer Meister. Finde ich sensationell. Ich habe gerade an deiner Augenbraue gesehen, dass du das auch bemerkenswert findest und möchte ein herzliches Grüezi in die Schweiz. Ich weiß, da hören uns auch einige.
Und, definitiv.
Finde das definitiv bemerkenswert. Herzlichen Glückwunsch.
Und Grüezi. Und ich glaube, wenn man das noch hinten raus, wenn man noch kurz den Blick in die Schweiz auch noch wirft, also nachdem wir international unterwegs waren, nachdem wir auf Schalke geguckt haben, nach Elbersberg geguckt haben und jetzt nochmal in die Schweiz, dann, liebe Freunde des Fußballs, braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Käse.
Eier. Wir brauchen Fondue.
Herrlich.